Sechster Abschnitt. Ich weiß um eine Zeit, da es mir wahrhaftig noch überaus unbehaglich war, meinem Mitmenschen bekennen zu müssen, dass mir im ewigen Geiste wohlvertrauter Besitz ist, was ihnen unmöglich während der irdischen Lebenszeit bereits zugänglich werden könnte. Dieses Unbehagen war umso heftiger, weil meine irdisch ererbte, Wald- und Feldentsprossene Natur allem sich selbst voran- und hinausstellen, geradezu grimmig entgegengerichtet ist und sich mit allen Kräften wehrt, wo immer ihr abgezwungen werden soll, aus ihrer Reserve herauszutreten. Ich habe es wahrlich niemals irgendwo erstrebt. So war es mir aber auch lange Zeit hin kaum erträglich, dass mir verwehrt sein sollte, meiner irdischen Neigung entsprechend, alle mit mir im ewigen Geiste identischen, alle eingeborenen Söhne des Vaters, soweit sie noch im sichtbaren Erdenkörper lebten und leben, mit ihren irdischen Namen nennen zu dürfen und ihre irdischen Wohnstätten postgenau bezeichnen zu können, denn dazumal fehlte es mir sehr empfindlich, dass ich vor meinen anderen Mitmenschen nicht wenigstens meine Person durch eine allgemein nachprüfbare äußere Bestätigung aus aller Diskussion gezogen sehen durfte. Es hat recht lange gedauert, bis ich fassen konnte, dass ich mich selbst allein bestätigen müsse vor den Menschen und durch mein eigenes Wort für mich Zeugnis abzulegen gezwungen sei. Selbst das Evangelienwort, wenn ich für mich selber Zeugnis gebe, so ist mein Zeugnis wahr, weil ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. Johannes 8,14. Konnte mir die irdische Tröstung nicht bringen, die mir im Äußeren vonnöten gewesen wäre, und wenn ich mir auch selbst sagte, dass einer, der meinen Worten nicht zu vertrauen vermöge, auch keinem Worte derer Vertrauen schenken würde, die in meinen Worten mit mir vereint, durch mich bereits zu ihm sprechen, so blieb mir das doch nur ein im irdischen Alltag allzu wenig befriedigender Trost. Wenn es mir aber seinerzeit hart und grausam erschienen war, dass man mir so sorglich jede Möglichkeit verwehrte, im Außenleben Daten zu sammeln, auf die ich notfalls mich hätte berufen können, so bin ich heute nur dankbar für solche Bewahrung vor nicht mehr zu tilgender Schuld, wie sie durch Preisgabe der Verborgenen, die sich selbst im Äußeren nicht der Welt offenbaren können, entstanden wäre, mich niedergeworfen und zertrümmert haben würde, ohne anderen das Geringste zu helfen. Es blieben mir Momente nicht erspart, die einen Widerstand gegenüber guten Verstandesgründen erfordert hätten, den der äußere Mensch am Ende doch in seiner ihn quälenden Bedrängung nicht mehr aufgebracht haben würde, so daß mir heute das ehedem nicht gewährte so wenig verlangenswert erscheint, daß ich darum bitten müßte, mich um des Himmels willen nicht damit zu belasten, falls man nunmehr die Besorgnis nicht mehr für nötig halten wollte. Glücklicherweise ist solche Entscheidung nun mir allein überlassen. In ähnlicher Weise, wenn auch durch wesentlich andere Notwendigkeiten bestimmt, bin ich gezwungen, dem Leser der Bücher meines geistigen Lehrwerkes um seinetwillen manches verborgen zu halten und auf manche Erklärung des Dargebotenen zu verzichten. Ich bin allerdings der mir ja von meinen früheren Tagen her nur zu gut bekannten Sucht des Verstandes, alles erklärt zu sehen. Dennoch, bis zur alleräußersten Grenze des noch Verantwortbaren entgegengekommen, was freilich keiner bemerkt, der diese Grenze nicht kennt. Man sollte aber dessen dennoch bei der Aufnahme meines Lehrwerkes eingedenk bleiben, auch wenn man das Mitgeteilte nicht selbst überprüfen kann. Es lässt sich so manches nicht vorher überprüfen, was nachmals recht spürbar zu werden vermag. Es ist zwar nichts gegen das Suchen nach Erklärung für die Dinge, die dem Erdenmenschen nicht durchsichtig und verstehbar sind, zu sagen, aber dieses Bedürfnis nach Erklärung ist lediglich in der tiermenschlichen Natur begründet und hat mit der ewigen geistsubstantiellen Seele nicht das Mindeste zu tun. Es entspricht vielmehr durchaus der Neugier der Tiere, wenn auch auf einem dem Menschen vorbehaltenen höheren oder genauer gesagt durch seine Fähigkeit auch abstrakt denken zu können, bestimmten Niveau. Erklärungsbedürfnis ist ein niederes, lediglich gehirnliches Verlangen und darf nicht mit Sehnsucht nach geistiger Erkenntnis verwechselt werden. Jede Erklärung weckt neue Fragen. Es sei denn, das Gehirn beruhige sich freiwillig oder seiner Unzulänglichkeit für wirklich geistige Einsichten bewusst bei Axiomen. In der Struktur des ewigen Geistes gibt es das nicht, was man im gehirnlichen Bereich Erklärung nennt. Hier wird erkannt, aber nicht erklärt. Erkenntnis weiß sich fraglos begründet im Leben ewigen Geistes, unabhängig von erdachter Begründung. Wo Erkenntnis erreicht ist, hört jedes Bedürfnis nach Erklärung auf. Die Klarheit wirklicher Erkenntnis bedarf keiner weiteren Erklärung und steht hoch über allem, was sich erklären lassen könnte. Mein geistiges Lehrwerk aber ist gegeben, um zur Erkenntnis zu führen, nicht um die Dinge geistigen Lebens zu erklären. Man sage sich los von dem verhängnisvollen Drängen nach Erklärung, wenn man den hohen Kräften des Erkennens erreichbar werden will. Erkenntnis wird nur dort erlangt, wo das Verlangen nach Erklärung im Menschen überwunden ist. Die Frage »Warum?« ist ein Überbleibsel aus chthonischer, erdgefesselt nächtiger Vorzeit und ist nur dort noch angebracht, wo der Mensch sich um Aufdeckung mechanistischer Zusammenhänge müht. Im Vokabular der suchenden Seele, die nach dem Bewusstwerden im ewigen substanziellen Geiste strebt, nach dem Leben in Gott, darf dieses Wort nicht mehr gefunden werden. Wer anderes lehrt, ist ein Täuscher der Seelen, auch wenn er fest an seine Weisheit glaubt und ehrlichen Herzens helfen will. Nie könnte ein Erdenmensch zur Erkenntnis kommen, wenn es vonnöten wäre, erst allem »Warum?« eine Antwort zu finden, denn auch hinter der letzten Antwort erhebt sich neue Frage. Hier ist die Urschuld zu finden, die jeder Mythos von einem ersten Fall in die Sünde, das ist in ein geistwidriges, Gott abgewandtes Verhalten aufzeigen will. Längst glaubt der Mensch der jüngeren Zeit, wenn nicht Religionsbekenntnis ihn noch bindet, solchen Mythen hoch sich überhoben, und es ahnen nur wenige, was diese Gestaltungen weit höherer Einsicht, als sie selbst heute besitzen, für alle Zeiten der Seele zu verwahren suchen. Gott sprach, will besagen, Gott ließ den Menschen erkennen und sprach aus eines leuchtenden, sprechendem Mund. Wo aber der Mensch das Gebot übertrat, dort handelte er entgegen der ihm gewordenen Erkenntnis. Es ist die im wörtlichsten Sinne des Wortes unschuldige Tierseele, die im Kinde tausende Male »Warum?« fragt und jedes Mal ein »Weil« erwartet. Unzählige Menschen bleiben ihr ganzes Erdenleben lang ihrer Tierseele hörig, und nur verhältnismäßig wenige lernen allmählich, ihre ewige geistsubstanziell im lauteren Lichte lebendige Seele kennen. Diese ewige Seele aber kennt kein »Warum?« und »Weil?« aus eigenem Bedürfen, wohl aber weiß sie den Drang der Tierseele mitzufühlen und in deren Unvermögen zur Erkenntnis begründet. So sucht sie selbst diesem Drang zu geben, was ihm gegeben werden kann, um ihn zurückzudrängen, damit sie der Tierseele Vertrauen finde und willige Einordnung in die Planung ewigen Geisteswillens im Menschen dieses Planeten, dem niemals durch Erklärung die Befreiung aus der Hörigkeit unter der Tiernatur kommen kann, sondern nur durch Erkenntnis. Erkenntnis im ewigen Geiste entstammt aber wahrlich anderen und unermeßlich höheren Regionen als das, was man in den Bezirken irdischen Denkens und gehirnlichen Forschens wohl auch gewohnterweise als Erkenntnis bezeichnet. Erkenntnis im ewigen Geiste ist eine lebendige, ihre selbst auch außer dem Bewusstsein des Erdenmenschen, bewusste Kraft, die ewigem Geiste entstrahlt und wie das Urgute selbst alles Gute, alle Liebe und alles Lichte in sich umfasst. Was hier gemeint ist, hat nichts zu tun mit den Denktriumphen, die das manische Grübeln überzüchteter östlicher Gehirne schon vor Jahrtausenden als Erkenntnis pries. Erkenntnis im ewigen Geiste ist ein ewiges, das sich im zeitlichen, menschlichen Bewusstsein zu eigen gibt. Nichts, was durch Folgerungen aus Gedanken entstanden ist. Nichts, was durch Denken etwa zu beweisen wäre oder solchen Beweises bedürfte. Aber nach dieser Erkenntnis verlangt alles Sehnen im Menschen, auch dann, wenn sein Denken alle Reiche der äußeren Natur und gedanklicher Spekulation durchwandert oder die Meere der Gedanken, die jemals vom Menschen gedacht worden sind, mit geschwellten Segeln durchfährt. Was immer auch an Erkenntnissen auf diesen Fahrten und Wanderungen erlangt werden mag, stets ist solche Erkenntnis nur Feststellung. Aller Freude dieses Erkennens folgt die Resignation und das Bedauern, dass man am Ende ist, wo man seinem Streben noch lange kein Ende setzen würde. Nicht in der Weise solchen Forschens und Denkens wird man meinem geistigen Lehrwerk begegnen dürfen, wenn man erlangen will, was es darzubieten hat. Darum warnte ich auf so manchen Seiten dieser Bücher ebenso vor dem unfruchtbaren, gedanklichen Zerspalten wie vor dem bloßen Einsammeln dessen, was in ihnen zu finden ist. Wenn nicht ohne Grübeln und Spekulieren aufgenommen wird, was bei dem Leser Aufnahme erwartet, dann kann es sein Bestes nicht bei ihm lassen. Er liest und merkt nicht, dass er nicht das, was ich niedergeschrieben habe, sondern seine eigenen Gedanken liest, so wie sie eben meine Worte in ihm erregten. Eine Anregung zu Abwandlungen eigener Gedanken kann freilich aus jedem Satz eines jeden Autors kommen, aber es ist nicht der Zweck meiner Schriften, den Leser zum Weiterdenken zu überreden, auch wenn sie gewiss genügend dazu Anlass geben können. Wie der Sand, den die Goldwäscher sieben, gewiss noch zur Mischung guten Mörtels gebraucht werden könnte, indessen man ihn beiseite lässt und nur das gefundene Gold verwahrt, so handelt es sich auch in meinen geistigen Lehrschriften wahrhaftig um anderes als um Anregungen des Denkens. Dieses andere ist in erster Linie, da es das Nötige, Unerlässliche ist, aus dem alles Weitere erwächst, die Erwirkung der Erkenntnis im ewigen Geiste, die mit Sicherheit erfolgt, wo die Lehre das Leben durchdringt und nicht nur das Gehirn. Ist es einmal dem Leser gelungen, die rechte Weise des Lesens zu finden, in der die Bücher dieses geistigen Lehrwerkes gelesen sein wollen, so wird er sehr bald entdecken, dass sie ihm die Schätze ihrer Texte nur dann zu eigen geben können, wenn er auch dort, wo Notwendigkeit verlangt, dass er sein Fragen züge, sich zu meistern weiß. Er wird dann bald nichts mehr zu fragen haben, da er Erkenntnis erlangte, die keine Frage mehr in der Seele findet. Es handelt sich, wie ich oft genug betont haben dürfte, um ein Werden, nicht um ein Wissen. Inhalt und Form meiner Bücher, die das Lehrwerk bilden, schließen sich zusammen, um den Leser das werden zu lassen, was er sein muss, wenn er zur Erkenntnis im Ewigen kommen soll. Anders ist das nun einmal hier auf Erden unerreichbar, und der Leser schädigt sich selbst, wenn er meine Worte mit seinen schweifenden Gedanken mengt, die allzumeist nicht einmal die seinen sind, auch wenn er längst vergessen hat, aus welcher obskuren Küche sie ihre Nahrung empfingen, bevor er ihnen Obdach und Nahrung bot. Lernt lesen, wie man meine Bücher lesen muss. Ihr werdet es nicht bereuen. Es ist unmöglich, das, was diese Bücher vermitteln können, zu empfangen, wenn man sie wie die Zeitung liest oder wie Eisenbahnromane. Vor allem muss man ihnen Zeit geben, in die Seele einzudringen, um die der Staub so mancher Nichtigkeit eine dicke Hülle legte. Je ruhiger der Leser während dieser Zeit seine Gedanken hält, desto eindringlicher wird ihm bewusst, was zu ihm gekommen ist. Das alles ist von vielen lange schon und oft erprobt, doch dürfte es vielen anderen immer noch anzuempfehlen sein. Ich sehe auch viele, die sich mir zugehörig und bei mir geborgen glauben, aber nur sich selber meinen, wenn sie den Namen nennen, der mich im Geiste bezeichnet. Sie glauben, in vermessenem Glauben, dass ihnen alles zu eigen sei, was sie hier auf Erden sich zu eigen geben, und ahnen nicht, dass sie dereinst vor der Frage stehen werden, mit welchem Rechte sie sich dessen bedienten, was ihnen nicht zugehörte. Ich muss sie warnen, solange Warnung sie noch vor Selbstverurteilung bewahren kann. Und wahrlich wollte ich, dass meine Warnung sie bewahren würde. Aber ich kann nicht verhüten, dass sie am Ende dennoch zu Schaden kommen, wenn sie zu rechter Zeit nicht noch erkennen, dass die Gesetze ewigen Geistes keine Fantasiegebilde sind, die sich der Erdmensch nach seiner Neigung zu Recht zu biegen vermag. Wenn Wahl und Willkür gestaltet hätten, was ich in meinem geistigen Lehrwerk dargeboten habe, dann wäre gewiss auch der Wahl und der Willkür anheimgestellt, was sie davon sich zueignen wollten. Da ich aber nicht aus irdischem Ermessen irdische Meinung formte, sondern Worte des Vaters, in dem ich lebe, darbot, wie ich sie durch mein eigenes Wort gestalten konnte, so steht alles, was dieses Lehrwerk umfasst, nicht mehr in meiner, des Formers Hand, sondern unter geistigem Gesetz. Ich hätte gewiss auch, wenn mich nur Schaffensdrang bestimmt haben würde und Wille zu helfen, nach freier irdischer Neigung viel lieber ein systematisches Werk aus meinem inneren Wissen herausgestaltet, das in einem wohldurchdachten Lehrgang den Leser Stufe um Stufe emporgeführt haben würde. So aber war ich gehalten, jeweils zu formen, was ich im Vater empfing, und alles in so freier Folge zu geben, wie sich Natur gibt, wo sie der Mensch der Erde nicht in seine Regeln zwängen kann. Zu gutem Ende sei hier nun noch ein Hinweis wiederholt, auch wenn er längst in meinem Lehrwerk gegeben wurde, dort, wo ich vom Wert des Lachens sprach. Es war wie eine Probe aufs Exempel, dass ehedem gerade das Buch, in dem diese Abhandlung zu finden ist, ein Bild von mir beigeheftet erhielt, das wohl auch vorher mir wenig entsprach, das ich aber so, wie es die Kunstanstalt für den Druck bereitet hat, nicht mehr ausstehen konnte, so daß mir nur übrig blieb, herzhaft zu lachen. Wer es fertig bringen würde, die Worte des Buches mit dem Bild zu vereinen, der sollte es ruhig beigeheftet lassen. Und wer fühlte, daß da ein Riss durch das Buch ging, der konnte ja wählen, was ihm lieber war, Bild oder Buch, und das, was ihm nicht gefiel, entfernen. Hier aber will ich darum bitten, doch öfters nachzulesen, was dort über den Wert des Lachens zu lesen steht. Es ist für die rechte Aufnahme meines geistigen Lehrwerkes wesentlich. Ich meine freilich gewiss nicht, dass man über ernste Dinge lachenden Mundes dahinlesen soll, aber ich möchte den Leser befreit sehen von der leidigen Gepflogenheit, sogleich eine Leichenbittermine aufzusetzen, wenn von ewigen Dingen und von Gott die Rede ist. Ein merkwürdiger Gott malt sich da in den Gehirnen, wenn man ruhig von ihm glauben kann, er erwarte, dass die Seinen ihm nur triest und mit hängenden Ohren begegnen sollten, weil sie, um ihre Sünden wissend, voll Trauer sein müssten. Dass diese traurig enge Gottesvorstellung der Wirklichkeit gegenüber einer Gotteslästerung gleichkommen würde, wenn Gott wirklich zu lästern wäre, was ja ebenfalls eine solche schauerliche Vorstellungsverirrung ist, wird den armen Hirngefesselten, die ihrem erträumten Gott nur in der Zerknirschung des Herzens vor Augen kommen zu dürfen glauben, natürlich nicht bewusst, so daß sie schuldlos bleiben in ihrem Wahn. Sie, wie ihre glaubensstarken Lehrer solchen Glaubens, möge er christlichen oder anderen Lehren zugetan sein. Wer aber klar sehen will, dem muß ich mit aller Unbedingtheit sagen, daß jede vermeintliche Gottesnähe eitel Täuschung ist, wenn der Mensch seinen Humor dabei verliert. Ich bitte auch nachzulesen, was ich in den Lehrworten rhythmischer Fügung, ewige Wirklichkeit, über göttliches Lachen und unter Selbstüberlegenheit zu sagen hatte. Da nun mein geistiges Lehrwerk nicht dazu da ist, den Trieb nach Wissen verborgener Dinge zu stillen, sondern ins Leben eingehen soll, so ist es notwendig, sich vor Augen zu halten, dass nur ein Leben, dem das Lachen nicht fehlt, das rechte Leben im Willen meines Lehrwerkes ist. Bei sauertöpfigem Brüten kommt man damit nicht weiter. Und es behaupte keiner, dass die Erdenmenschen heute weniger als je einen Anlass zum Frohsein fänden. Hier ist im Gegenteil zu sagen, dass alles weit besser wäre auf dieser Welt, wenn die Menschen sich dazu verschwören würden, vor allem froh sein zu wollen und einen bewussten, starken Willen in sich zu wecken, allem Trüben, Grässlichen und Schauerlichen, das sie umgibt, ihr Streben nach Lebensliebe entgegenzusetzen. Man kann das Böse, das immer noch da ist, auch wenn einer meinte, in ein Jenseits von Gut und Böse führen zu können, nicht dadurch aus der Welt schaffen, dass man darüber böse ist. Man kann es nur eindämmen durch eigene Güte. Freilich wirkt Güte nicht so plötzlich wie Kanonenschüsse, denn Güte will helfen, nicht zerstören. Wer meine Bücher liest und nicht von Tag zu Tag mehr der Herzensgüte, voll froher Lebensliebe, Zuwachs in seinem Dasein schafft, so daß er mehr und mehr für seine Nächsten und Fernsten zu einer lichten Sonne der Güte und des frohen Lebens wird, erst recht, wenn aller Anlass vorliegt, tief traurig zu sein, der lernt vielleicht diese Bücher auswendig und könnte sie aufsagen wie das Kind sein erlerntes Gedicht, aber er ist dem wirklichen Inhalt meines Lehrwerkes noch unendlich fern. Mir sind Leser lieber, die nichts im Kopf behalten, weil alles in ihr tägliches Leben eingeht, sobald sie es gelesen haben. Was ich hinterlasse, ist weder eine neue Religion, noch schließt es Verpflichtung zu einem bestehenden Glauben ein. Es ist vielmehr im ewigen Geiste lebendige, mit mir selbst identische Lehre, wie der Mensch auf Erden, wo er auch stehe, sein Leben glücklich und der heiteren Sicherheit des Erkennenden froh, Leben lernen kann, um dann in heller, freudvoller Zuversicht dem Übergang zu begegnen, wenn dieser Erdenkörper eines Tages die ihm zu Dank verpflichtete Seele freigeben wird, die in ihm und durch ihn sich zeitbestimmt in dieser äußeren Erdenwelt erlebt. Möchten sich aber nur jene um meinen Nachlass bemühen, die hier wahrhaft erbberechtigt sind.